Willkommen bei Kontext TV. Die Euro-Krise sei so gut wie überwunden, heißt es in letzter Zeit immer öfter aus Brüssel und Berlin. Doch währenddessen sind die Meldungen aus südeuropäischen Ländern dramatisch. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien ist mit 25% eine der höchsten der Welt. Die Jugendarbeitslosigkeit bewegt sich um die 60%. Die Prostitution in Athen hat sich laut Athener Bürgermeister um 1500% in den letzten 2 Jahren erhöht. Massenproteste und Streiks wie jüngst in Portugal sind quasi an der Tagesordnung, wenig beachtet von den großen deutschen Medien. Unser Gast zu diesem Thema nun ist Alexis Passadakis. Er ist Mitglied im Rat des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC. Willkommen bei Kontext TV, Alexis Passadakis.
Guten Tag.
Wie sieht die soziale Situation in Griechenland und Spanien und anderen südeuropäischen Ländern zurzeit aus?
Das hängt natürlich davon ab, wen man fragt. Wenn man Beamte in Brüssel fragt oder auch die Bundesregierung, dann würden sie sagen, dass einige ökonomische Indikatoren doch in die richtige Richtung zeigen. Nämlich die Wettbewerbsfähigkeit steigt in diesen Ländern, was vor allen Dingen festgemacht wird daran, dass die Löhne sinken und damit es für Unternehmen profitabler wird, perspektivisch zu investieren. Außerdem ist es so, dass sich bei den ökonomischen Ungleichgewichten etwas geändert hat. Es ist nämlich so, dass inzwischen einige Staaten wieder Überschüsse erzielen, was für einige positiv gedeutet wird, was aber nur damit zu tun hat, dass die Importe in diesen Ländern massiv zurückgegangen sind und letztendlich ein Indikator für Verarmung ist und nicht für eine bessere ökonomische Situation im Allgemeinen. Meine Antwort auf diese Frage ist, und das haben Sie ja schon angedeutet, dass die Situation dramatisch ist in diesen Ländern. Die soziale Desintegration, die schreitet sehr schnell voran, also insbesondere in Griechenland, Spanien, Portugal. Man muss sich vorstellen, dass inzwischen in Griechenland etwa 60% der Bevölkerung keinen Zugang haben zu Basisdienstleistungen im Gesundheitswesen, also sprich sich nicht einmal im Jahr einen Zahnarztbesuch zum Beispiel mehr leisten können, weil das schlicht ihre Finanzkraft überfordern würde. Also die Situation ist wirklich dramatisch und entsprechend gehen die Proteste dort auch weiter. Lokal, punktuell in bestimmten Bereichen, zum Beispiel wenn es darum geht, gegen Stromabschaltungen zu kämpfen oder eben Massenproteste wie in Portugal, die die Regierung gehörig unter Druck setzen.
Angela Merkel hat im Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit vorgeschlagen. Darin soll es darum gehen, zentral von Brüssel aus in nationale Lohn- und Sozialpolitik eingreifen zu können, um, wie es heißt, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Was genau soll dieser Pakt enthalten und bedeutet er eine neue Welle von Lohn- und Sozialkürzungen in Europa?
Die Idee dieses Wettbewerbspaktes ist es letztendlich, dieses Modell der Memoranden, also dieser neoliberalen Strukturanpassungsmaßnahmen, die die Troika in Südeuropa, aber auch in Irland durchsetzt, auf alle Länder der Eurozone zu übertragen, plus auf die EU-Länder, die diesem Pakt sich anschließen würden. Der würde so funktionieren, dass in Zukunft Regierungen beziehungsweise Länder mit der EU-Kommission einen Vertrag abschließen, in dem detailliert drin steht, welche Maßnahmen getroffen werden sollen, um die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und das würde alle Bereiche von Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Infrastrukturpolitik abdecken, die man sich vorstellen kann. Also auch all das, was eben in diesen Memoranden, die ja im Moment in Griechenland, Portugal, Irland durchgesetzt werden, drinsteht. Dieser Pakt, der wird zurzeit verhandelt. Es gibt noch keine offiziellen fertigen Verhandlungsvorlagen, aber die Gespräche zu diesem Pakt, die laufen. Und meines Erachtens ist es der nächste große Schritt nach dem Fiskalpakt, der letztes Jahr ratifiziert wurde und der vor allen Dingen die Haushaltspolitik im Fokus hat. Hier geht es eben um die Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Was würde es bedeuten, wenn dieser Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, wie auch immer er dann konkret aussehen wird, am Ende durchkommen würde? Was würde das für die Demokratie in Europa bedeuten?
Es gibt ein Dokument, in dem der EU-Ratschef Van Rompuy explizit gesagt hat, es geht darum, in der Eurozone-Krise die Fähigkeit der Exekutive zu stärken, in wirtschafts- und sozialpolitische Belange einzugreifen. Und dieser Pakt für Wettbewerbsfähigkeit ist genau ein solcher Schritt, dass nämlich die Exekutive, also die Regierungen, aber auch die supranationale Exekutive, das ist die Europäische Kommission, gestärkt wird, um die Handlungsspielräume von den nationalstaatlichen Parlamenten zu beschränken, beziehungsweise sie als politische Akteure aus dem Weg zu räumen. Das heißt, es geht darum, Demokratie abzubauen zugunsten der Regierungen, der EU-Kommission und damit diese Tendenz in der Krise zu verstärken, dass parlamentarische Handlungsspielräume zurückgebaut werden, dass die Organe, die supranational agieren, wie zum Beispiel die Troika, aber auch die EU-Kommission, Europäischer Rat, massiv gestärkt werden, um damit auch den Zugriff von Akteuren, die sich eher auf dem nationalstaatlichen Terrain bisher bewegen, Gewerkschaften, Sozialverbänden, sozialen Bewegungen, deren Zugriff bzw. Einflussmöglichkeiten massiv zu beschränken, weil sie bisher auf europäischer Ebene wenig oder kaum organisiert sind und wenig Druck entfalten können. Also es hat eine antidemokratische Stoßrichtung und deshalb sprechen viele davon, dass dieser Pakt für Wettbewerbsfähigkeit Teil einer autoritären Transformation der Europäischen Union ist und genau dem würde ich durchaus zustimmen.
Und welche Rolle spielt der jetzt angedachte Pakt für Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang des umfassenden Umbaus der Eurozone, über den ja im letzten Herbst bei diversen Euro-Gipfeln beraten wurde?
Die Eurozone-Krise ist ja ein Teil der Finanzkrise und die Strategie der Regierungen besteht ja im Wesentlichen darin, die großen Vermögen zu retten, abzusichern. Und dazu gibt es zum einen die Bankenrettungsprogramme bzw. die Kreditlinien an die Länder, die sich im Moment in der Krisendynamik befinden, die aber letztendlich nichts anderes sind, diese Kreditpakete, als wiederum Bankenrettungspakete, weil sie an die Schuldner gehen. Darüber hinaus wird versucht, die Gesellschaften, die sich in dieser Krisendynamik befinden, im Sinne neoliberaler Politik umzustrukturieren. Das heißt, neben dieser Bankenrettung wird erstmal Druck ausgeübt auf die öffentlichen Haushalte. Die sollen zusammengestrichen werden, gekürzt werden und dazu ist der Fiskalpakt da. Und die dritte Komponente bei diesem Umverteilungsspiel von unten nach oben, das wäre eben meines Erachtens der Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, weil es eben dort um die anderen Felder geht, insbesondere um die Frage der sogenannten Primärverteilung, also das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Also hier geht es vor allen Dingen auch um die Löhne, sprich, was durchgesetzt werden soll, ist eine Deregulierung der Arbeitsmärkte. Das ist den handelnden Akteuren sehr, sehr wichtig. Das taucht in vielen vorbereitenden Dokumenten auf. Es geht darum, zum Beispiel Flächentarifverträge aufzubrechen bzw. fast de facto abzuschaffen, so wie das in Griechenland inzwischen passiert ist. Aber auch bestimmte Mechanismen außer Kraft zu setzen, wie zum Beispiel in Belgien. Dort ist es so, dass Löhne mit der Inflation indexiert sind. Und diese Mechanismen sind den handelnden Akteuren, den Regierungen ein Dorn im Auge.
Indexiert heißt?
Also sprich, dass wenn die Inflation steigt, dass dementsprechend auch die Löhne steigen und damit diese Inflation de facto kompensiert wird. Ja, und diese Form von Lohnsteigerung ist eben den Regierungen, der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Und all solche Fragen würden durch diesen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit angegangen werden, eben im Sinne von Lohnsenkung und damit mehr Wettbewerbsfähigkeit. Dazu noch eine Fußnote. Diese Wettbewerbsfähigkeit, die sogenannte, soll sich orientieren an der Möglichkeit von europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt zu konkurrieren. Sprich, es geht um ein Konkurrenzprojekt zu chinesischen Löhnen, US-amerikanischen Löhnen. Das ist das Ziel der Agenda. Merkel hat in Davos sehr, sehr klar gesagt, es geht nicht darum, irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sondern hinsichtlich eben einer Weltmarktorientierung von europäischen Unternehmen.
Regt sich denn Widerstand dagegen? Wenn man das alles so hört, müsste man ja meinen, dass die Gewerkschaften in ganz Europa in Alarmstimmung sein müssten. Ist das so und bewegt sich da schon was?
Das ist leider nicht der Fall. Zwar sind Proteste angekündigt zum März-Gipfel, der vom 14. bis zum 15. März stattfinden wird in Brüssel. Der Europäische Gewerkschaftsbund hat auch tatsächlich aufgerufen. Gerade in Spanien wird es massive Proteste geben. Aber wenn man sich andere europäische Länder anschaut, aber zum Beispiel auch insbesondere Deutschland, aber auch Niederlande, Dänemark, Finnland, da ist wenig zu spüren von Gegenwehr. Also der Europäische Gewerkschaftsbund hat hier eine sinnvolle Initiative ergriffen. Ebenso zeigt die spanische Bewegung, wie dynamisch sie ist. Aber hier müsste noch viel mehr passieren, um dieses Projekt zu stoppen. Allerdings, je konkreter dieser Pakt für Wettbewerbsfähigkeit wird, denke ich, desto mehr Akteure werden auch aufwachen und sich genau angucken, was da drin steckt in diesem Paket.
Wie geht es denn jetzt weiter? Der Gipfel am 14. 15. März, sieht es so aus, als ob da schon was beschlossen würde? Und wie sehen überhaupt die Chancen aus, einen solchen Pakt im Moment, wo es in Europa ja auch verschiedene Kräfte gibt, durchzusetzen?
Nein, bei dem kommenden Märzgipfel wird noch nichts definitiv entschieden. In einigen Dokumenten steht, die diese Verhandlungen vorbereiten, es soll eine freie Diskussion geben zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Aber Ende März wird die Kommission bzw. der Ratspräsident ein Dokument vorlegen, in dem dieser Pakt erstmals ausführlicher skizziert werden soll. Und beim Juni-Gipfel in Brüssel, dort sollen dann die Dinge festgeklopft werden. Bisher ist kein Widerstand von Regierungen sichtbar gegen diesen Pakt. Das ist ja, denke ich, auch kein Wunder. Denn wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, also ich denke jetzt Griechenland, Portugal, Zypern zum Beispiel, sind konservative Regierungen an die Macht gekommen, die sicherlich dieses Projekt mit stützen werden. Was in Italien politisch sich entwickelt, ist völlig unklar. Also expliziten Widerstand gibt es bisher nicht.
Blockupy. Sie waren letztes Jahr mit in der Organisation beteiligt, der Blockupy-Proteste in Frankfurt gegen die Kürzungspolitik der Troika. Was ist in diesem Jahr geplant und sieht es so aus, als ob das eine große Sache werden würde? Und auch ganz kurz, was sind die Ziele?
Auch in diesem Jahr wird es Protesttage geben in Frankfurt, Ende Mai, Anfang Juni. Ziel der Proteste in diesem Jahr wird es wieder sein, ein Zeichen gegen diese Kürzungspolitik, diese Politik von Verarmung und Sozialabbau in Europa zu richten. Es wird dort einen Aktionstag geben, sicherlich auch mit verschiedenen Aktionsformen, aber auch zivilem Ungehorsam. Und es wird an dem Samstag, Anfang Juni, eine große Demonstration geben in Brüssel. Ziel ist es, die Verarmungspolitik zu kritisieren, insbesondere der Bundesregierung, der Troika. Frankfurt ist der Ort, weil dort die EZB sitzt, ein Teil der Troika, neben EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds. Aber es wird sicherlich auch darum gehen, zu schauen, wie diese autoritäre Transformation der Europäischen Union, und dazu gehört dieser Wettbewerbspakt, weil auch demokratiepolitisch zweifelhaft ist, dagegen anzugehen.
Vielen Dank, Alexis Bassadakis.